Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Tiam.
Hallo und herzlich willkommen und natürlich schön, dass Sie dabei sind. Bibi Blocksberg ist zur Walpurgisnacht auf den Blocksberg. Die kleine Hexe habe ich geliebt. Und auch in Faust, musste ich lesen, kann mich schwer dran erinnern, spielt die Walpurgisnacht eine Rolle. Und so begehen auch heute Feministinnen zusammen mit modernen Hexen die Walpurgisnacht. Und wir fragen uns, ja, ist das Magische politisch? Kann es das sein? Schwarze Magie. Manchmal hilft nur noch schwarze Magie. Schwarzmagie, die Heiterkeit hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur, und genau darüber werden wir jetzt sprechen. Wann hilft sie? Kann sie überhaupt helfen? Ja, wie magisch kann das Politische eigentlich sein? Heute Abend verbünden sich wieder moderne Hexen, Feministinnen und queere Menschen zur Walpurgisnacht. Es gibt viele Demonstrationen in Großstädten. Es geht unter anderem um Gewalt gegen Frauen, auch nachvollziehbar, denn die hat mit dem Ende der Hexenverfolgung nicht aufgehört. Stella Sommer von der Band Die Heiterkeit ist jetzt bei uns im Kompressor. Hallo! Es gibt ja sozialistische Demos vor dem 1. Mai, aber auch feministische, zum Beispiel We are the daughters of the witches you couldn't burn. Den Slogan sieht man häufig auf Plakaten. Wie feministisch ist für dich denn dieser Tag? Und würdest du auch von dir behaupten, du bist eine kleine Hexe?
Ja, ich finde, das ist ein sehr feministischer Tag, und der hat ja auch, also keine Ahnung, es wurde gegen das Patriarchat schon sozusagen demonstriert, gegen den Kapitalismus, und jetzt in den letzten Jahren ja auch verstärkt gegen die sexualisierte Gewalt unter dem Motto Take Back the Night, weil natürlich viele Flinter sich eben auch nach wie vor unwohl fühlen, nachts auf die Straße zu gehen, und dadurch würde ich schon sagen, es ist ein sehr feministischer Tag.
Mhm. In deinem Song Schwarze Magie, den wir gerade gehört haben, da heißt es, schwarze Magie hilft unter Garantie, bringt dich an dein Ziel, enttäuscht dich sicher nie. Du meintest, die Leute denken immer, das sei ein Scherz, aber es ist gar nicht so. Wo hilft dir denn schwarze Magie?
Es hört sich, wenn ich das jetzt erzähle, dann hört es sich wieder wie ein Scherz an. Aber also ich habe in meinem Leben zweimal erfolgreich manifestiert bisher. Und das war beide Male in Hotels, dass ich auf Tour einen Wassermelonen-Shake manifestiert habe. Das wäre so das im Kleinen, wo mir das hilft. Aber ich denke schon, dass, weil das ja auch so ein Trend ist, gerade auch im Internet mit diesem Witch-Talk und so, dass das eigentlich alles nur der Versuch ist, irgendwie die Kontrolle wieder zu gewinnen in einer Zeit, die so ein bisschen außer Kontrolle geraten zu scheint. Ob das jetzt eben im Kleinen, Privaten, aber auch im Politischen ist.
Mhm. Das hast du gerade ganz richtig gesagt, Witch Talk, das ist so ein Trend auf TikTok. Vor allem junge Menschen entdecken da ja spirituelle Praktiken. Es geht um Tarotkarten, das Manifestieren, hast du auch gerade schon erwähnt, Kristalle. Was würdest du sagen, sind das für Menschen? Geht es da um eine Gemeinschaft, um eine Form des Feminismus oder auch, wie du es gerade beschrieben hast, so ein Glaube an, ja, dass man durch das Manifestieren etwas schafft, was einem gelingen könnte?
Ja, so richtig bin ich da auch noch nicht durchgestiegen. Ich glaube aber, es hat viel mit Achtsamkeit irgendwie zu tun. Das sind in erster Linie junge Frauen, habe ich, also zumindest, ich finde es immer schwierig, dass so, ich habe keine Studien dazu gelesen, wer das jetzt ist. Mir werden immer junge, entweder amerikanische oder englische Frauen bei YouTube angezeigt, wenn ich das irgendwie Witchcraft-Videos google. Das sind junge Frauen, die, glaube ich, sehr naturverbunden sind und meiner Beobachtung nach eher links, weil es natürlich auch die Überlegung immer wieder gibt, inwieweit das denn mit so Querdenkerkreisen auch in Verbindung steht. Also die, das, was ich so gesehen habe, es waren eher jüngere Frauen, die, glaube ich, einfach so ein bisschen Achtsamkeit zurück in ihr Leben bringen wollen. Sei das jetzt darüber, wie man halt so einen Raum von Energien glänzt oder kennt, also die Kerzen werden ja dann mit so einer Intention gesettet, zum Beispiel. Ich kann das so schlecht auf Deutsch sagen, weil ich das immer auf Englisch geguckt habe, diese Videos. Also es werden sozusagen, es wird sich vorgestellt, was passieren soll, und dann wird diese Intention sozusagen auf eine Kerze übertragen, wo man, die man dann so, ja, so eine magische Kerze quasi herstellt, indem man einfach die Intention settet. Und ich glaube, das ist vor allem eben, wie gesagt, eine Reaktion darauf, dass eben alles so ein bisschen außer Kontrolle gelaufen zu sein scheint. Und ich glaube, es geht auch um Gemeinschaft, ja. Weil natürlich vieles eben auch gerade in den Social Medien ja über Gemeinschaft läuft. Das ist ja letztlich eine Community, die da erzeugt werden soll. Und ja, Gemeinschaft, Feminismus, denke ich schon.
Das heißt also, wenn wir davon ausgehen, dass dieses Interesse an Mythologie auch vielleicht eine Reaktion auf die vielen Krisen ist und somit auch eine Form von Sinn oder auch Orientierung gibt, ist natürlich auch die Frage, wann es bricht, also wann Esoterik gefährlich werden kann. Denn es gibt ja auch immer wieder Überschneidungen zwischen dieser, ja, ich nenne es mal hedonistischen und auch rechten Szene.
Ja, das finde ich auch schwierig, aber es ist schwer, da irgendwie den Finger drauf zu legen. Das, was ich jetzt beobachtet habe, da hatte ich das Gefühl, das ist jetzt nicht unbedingt querdenkerisch, wenn jemand in seinem Zimmer sozusagen irgendwie versucht, sein Zimmer von feindlicher Energie zu reinigen. Aber es kann natürlich in bestimmten Kreisen auch umschlagen. Die Frage ist halt nur, wer quasi diese Person ist, die das praktiziert, also ob das einfach jemand aus einem linken Kreis ist, wo ich denken würde, okay, da ist die Gefahr relativ gering, dass der jetzt auf irgendwelchen Querdenker-Demos danach steht. Aber ich habe da auch noch nicht den Finger drauf legen können, wo die Grenze ist sozusagen.
Das heißt, du siehst auch keine Gefahr, dass auf Demonstrationen wie heute beispielsweise in Berlin Take Back the Night auch andere Menschen mit dabei sind, die sich eher dem rechten Spektrum zuordnen lassen?
Naja, die Gefahr besteht natürlich immer. Man kann ja nie wissen, wer was für sich sozusagen veranschlagt oder in Beschlag nimmt oder so. Aber grundsätzlich Take Back the Night würde ich sagen, also die Straßen sicherer machen nachts für Flinterpersonen, das ist erstmal keine rechte Forderung, würde ich jetzt denken.
Sagt Stella Sommer von der Band Die Heiterkeit. Wir haben das Lied gehört, Schwarze Magie. Zur Walpurgisnacht heute sprachen wir über Hexenbewegungen, Proteste und haben uns gefragt, ob das Magische tatsächlich auch politisch sein kann. Ich danke für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Die Comic-Invasion ist seit 2012 das Comic-Festival in Berlin, bietet Events, Workshops, Ausstellungen, einen Wettbewerb oder auch eine Leseecke für Kinder. Am Wochenende findet das Hauptfestival im Museum für Kommunikation statt und jetzt in dieser Woche läuft das Satellitenfestival an mehreren Orten in der Hauptstadt und hat den Schwerpunkt Behinderung. Kostenlos und für alle und Lara Kalbert, Kulturjournalistin, ist bei uns, du leitest das Festival. Ihr habt ja auch in der Vergangenheit einen inklusiven Ansatz gehabt, aber warum war es euch in diesem Jahr vor allem wichtig, nicht nur Barrierefreiheit hochzuhalten, sondern Behinderung auch explizit als ja, thematischen Schwerpunkt zu setzen?
Das hatte mehrere Gründe tatsächlich. Also zum einen finden wir die Schnittstelle zwischen Comic und Disability Studies, also aus der Wissenschaft, ist eine der spannendsten Bereiche grafische Literatur, wie das sich miteinander vermengt und was da so behandelt wird. Außerdem wollten wir natürlich einfach auch die BesucherInnen mit Hilfe von Comics über das Thema aufklären, weil es halt immer noch sehr viel Unwissenheit und Vorbehalte gibt und auch zum Nachdenken natürlich anregen. Und natürlich für die Leute, die es selber betrifft. Ich meine, was nützt der schönste Comic über Behinderung? Was nützt das beste Festival, wenn die Leute mit Behinderung, Rollstuhl, neurodivers, taub das nicht machen können, weil sie behindert werden, gar nicht ins Festival reinkommen? Also wollten wir natürlich auch zeigen, dass das geht, noch viel mehr als bisher. Und das Thema ist an sich zwar in den letzten Jahren schon immer mehr geworden, es wurde aber in den letzten Jahren schon öfter eher ausgeblendet oder halt so als Plotpoint benutzt, so die große Tragödie. Das ändert sich so langsam und auch das wollten wir zeigen.
Sehr schön. Und wo habt ihr euch die Expertise hergeholt?
Ja, wir sind zu Kopf, Hand und Fuß gegangen. Das ist eine Initiative hier in Berlin, die sich tatsächlich zur Weiterbildung, Aufklärung gegründet hat. Und da hat uns Tanja Arthur ganz toll beigestanden, hat uns mit, die selber mehrfach behindert ist und schon viele Jahre auch im Theater- und Performance-Bereich tätig ist. Also sie kommt auch aus der Kunst so, das war uns auch wichtig. Und die hat natürlich viele Ideen mitgebracht, die hat ihre Expertise mitgebracht, damit wir halt auch für uns wissen, worauf wir uns einlassen und hat natürlich auch viele Kontakte in alle möglichen Richtungen gehabt, sodass wir, weil es das Schlimmste ist ja immer, wenn man was versucht gut zu machen und es dann aber genau das Gegenteil macht, weil man die Leute, die es betrifft, nicht genug einbindet. Und das wollten wir machen. Da hat uns Tanja sicher geholfen. Und wir haben dann auch als Team bei Komfort und Fuß nochmal so einen Ganztages-Workshop gemacht, wo wir alle Fragen stellen konnten, wo wir verschiedene behinderte Menschen uns von ihnen sich erzählen konnten, was ihnen immer auffällt, was ihnen entgegenschlägt. Und das hat uns geholfen, unsere Leerstellen halt auch aufzudecken.
Mhm. Vielleicht auch nochmal allgemein, wie gehen Comics mit dem Thema um? Also liegt es vielleicht auch nahe, dass gerade bei dem Medium Comic über Behinderung zu sprechen, einen inklusiven Ansatz zu verfolgen, auch ein wesentlicher Bestandteil sein kann?
Ja, Comics gehen natürlich super unterschiedlich dazu um, je nachdem, wer es macht und aus welchen Gründen. Es gibt natürlich auch schlechte Beispiele, aber es ist wirklich besser geworden. Und ich finde, dass diese Sichtbarkeit allein schon hilft. Also wenn man einfach in einem Comic, das kann über jedes Thema sein, wenn da irgendwo eine Person mit Behinderung, mit sichtbarer oder unsichtbarer Behinderung auftaucht und vielleicht Teil der Gruppe ist und gar nicht groß drüber geredet wird, vielleicht kommt jetzt mal ein Satz dazu, das hilft auf jeden Fall schon total viel, weil man dann als Kind, was vielleicht selber behindert ist oder als erwachsene Person, sich halt wiederfindet und dann sagt, okay, auch für mich, ich bin Teil der Gesellschaft. Und ein Beispiel sind, dass Comics natürlich auch super als Einstieg für Menschen mit Legasthenie, also mit Lese- und Rechtschreibschwäche sind. Mhm. Weil Comics haben da so ein ganz eigenes Bild-Text-Möglichkeit durch ihre Erzählweise, dass LegasthenikerInnen da irgendwie besser die Story auch verfolgen können und aber dabei auch die Textebene lernen. Und LegasthenikerInnen denken auch viel mehr in Bildern, als wir das machen. Und da hilft es natürlich super gut. Und tatsächlich ist jetzt auch ganz aktuell ein neuer Donald Duck erschienen in leichter Sprache. Also auch da kann man noch viel machen.
Ja, also rund 10 Millionen Menschen sind auf Text in leichter Sprache hier in Deutschland angewiesen. Da ist Donald Duck doch ein gutes Beispiel. Aber welche konkreten Comics gibt es noch, die Behinderung thematisieren? Gibt es da etwas, was du empfehlen würdest?
Ja, also ich kann natürlich jetzt nur Einzelbeispiele nennen, aber ganz vorne ist Michael Ross mit Der Unfall. Das erzählt die Geschichte von einem jungen, behinderten Jungen, Noel, der hier aus der Nähe von Berlin in so einer Einrichtung lebt. Und der ist geistig behindert und eigentlich lebt er mit seiner Mutter zusammen. Und die hat aber dann einen medizinischen Notfall und das macht ihn völlig fertig. Seine Welt gerät aus den Fugen und das ist auf jeden Fall ein total gutes Buch, weil Michael Ross auch mit Betroffenen dieser Krankheit und mit dieser Einrichtung gesprochen hat. Er war auch im Satellitenprogramm und hat das vorgestellt. Zweites ist, was ich ganz toll finde und was auch immer wieder in der Community, die es betrifft, hochgelobt wird, ist Daniel Schreiters Schattenspringer. Da geht es um Autismus. Sie ist selber Autistin und schreibt aus ihrem Leben oder hat aber auch fiktive Sachen geschrieben und gezeichnet, die das Thema Autismus betreffen. Und wir haben für alle, die jetzt noch viel mehr haben wollen, tatsächlich auf dem Festival ein extra Live-Gespräch auf der Bühne als Podcast-Aufzeichnung mit Tanja Arthur, die da irgendwie in einer halben Stunde ungefähr 50 Comics vorstellen wird, wo das Thema irgendwie vorkommt.
Das leitet ja hier zur nächsten Frage. Lass uns auf Programm schauen. Es gibt zum Fokusthema einen, zum Beispiel finde ich sehr interessant, Prothesen-Zeichen-Workshop oder auch ein Panel zum Thema Legasthenie.
Genau, also wir haben wirklich viel, was man mitmachen kann oder viel einfach nur lernen kann. Wir haben zwei Zeichen-Workshops. Einer, der von dir genannte Prothesen-Zeichen-Workshop, ist mit Otto Bock zusammen. Das ist eine führende Marke und Firma für Prothesen. Bringen die mit und auch Leute, die benutzen. Und dann kann man sich halt wie beim Aktzeichnen das ansehen, wie das funktioniert, wie sich die bewegen, damit man die dann später vielleicht auch in eine Comic-Geschichte einbauen kann. Der zweite Workshop geht dann um unsichtbare Behinderungen. Das sind oft irgendwelche geistigen oder halt körperliche Behinderung, die man einfach nicht sieht. Und da wollten wir auch zeigen, dass man das irgendwie in einem Comic verarbeiten kann. Und dann gibt's natürlich neben deinem schon erwähnten Comics und Legasthenie, wir haben ja kurz vorher schon mal drüber gesprochen, dass das helfen kann, noch Buchvorstellungen und Lesungen und andere Sachen auf der Bühne, die sich alle aus verschiedenen Perspektiven damit auseinandersetzen, unter anderem auch die Comicwissenschaft.
Mhm. Und genau, am Samstag um 17 Uhr hält Medienwissenschaftlerin und Comicforscherin Veronique Siener einen Vortrag über Oracle alias Barbara Gordon. Wer ist das und was ist an dieser Figur besonders?
Ja, also es gibt ja viele SuperheldInnen mittlerweile, die eine Behinderung haben. Also Daredevil ist zum Beispiel blind, da gibt es gerade eine Serie auf Disney Plus. Echo ist hörbehindert und hat eine Beinprothese. Green Lantern hat Angststörungen und Sentry hat eine bipolare Störung. Professor X sitzt im Rollstuhl und so ist es auch bei Barbara Gordon Oracle, die sitzt auch im Rollstuhl. Tatsächlich ist bei ihr das Besondere, erstens, sie ist eine junge Frau, zweitens, Morgens. Sie ist nicht von Anfang an im Rollstuhl gewesen. Sie ist als Superheldin Batgirl von dem Schurken Joker angeschossen worden und seitdem sitzt sie im Rollstuhl, aber macht trotzdem weiter mit ihrer Superheldinnenkarriere, weil sie als Frau mit perfekter Erinnerung und als Superstrategin einfach die anderen jetzt immer wie so ein Mastermind unterstützt, damit die keine Fehler machen. Und das darüber redet sie dann auch.
Und etwas früher am Samstag um 12 Uhr im Museum für Kommunikation, da findet ein Gespräch zum Thema Comics für soziale Gerechtigkeit statt. Welches Potenzial, wenn es um Widerstand geht, bieten denn Comics?
Ja, also auch abseits von so unserem Schwerpunkt wollen wir natürlich auch immer irgendwie politisch wichtig sein und aktuelle Sachen aufgreifen, weil Comics können durch ihre wirklich sehr einzigartige Verbindung aus Bild und Text halt Themen setzen, Debatten anstoßen und auch ein Umdenken bewirken, weil sie halt sehr zugänglich auch sind und trotzdem die Inhalte gut wiedergeben können. Und da haben wir eine Zusammenarbeit von der Initiative Leave No One Behind und renommierten IllustratorInnen, die jeweils Vertreterinnen auf der Bühne sitzen und die diskutieren über die Verantwortung von KünstlerInnen in der Darstellung von marginalisierten Menschen, wie geht Comic mit Rassismus um, und die reflektieren dann die Ungleichbehandlung und in Comics als Protestbilder. Also da ist ganz viel drin auf jeden Fall.
Also es ist auch sehr viel drin in dem Festival, das hört man jetzt schon raus. Aber was erhofft ihr euch, was nach dem Festival nicht nur vielleicht in den Köpfen der Leuten hängen bleibt, sondern auch weitergetragen oder weitergegeben wird?
Also was den Themenschwerpunkt angeht, natürlich, dass wir den Blick für alle möglichen Leute schärfen, die irgendwie noch nicht so viel mit Behinderung zu tun haben, die denen einfach eine Sache, wenn die sich merken, so, oder einfach den Umgang mit behinderten Leuten ein bisschen weniger verkrampft, das wäre schon super und dass das halt ein wichtiges Thema ist. Wir wollen natürlich das Herz für Independent Comics öffnen. Da sind ja wieder ganz viele Artists, die wir in unserer Artist Alley haben. Und am Ende soll für alle irgendwie feststellbar sein, Comics sind ein Medium für alle.
Das Fokusthema der Comic-Invasion in diesem Jahr, Disability, Behinderung. Aktuell findet das Satellitenfestival an mehreren Orten in Berlin statt. Am Wochenende, am 3. und 4. Mai, findet im Museum für Kommunikation das Hauptfestival statt. Der Eintritt ist frei und alle Infos zum Programm gibt es im Netz über comicinvasion.berlin. Ich sprach mit der Leiterin und unserer lieben Kulturkritikerin des Festivals, Lara Kalbert. Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank.
Wir schalten jetzt nach Oberhausen, denn dort findet ein traditionsreiches Filmfestival statt.
Die Straßenatmosphäre der Stadt, die sich selbst nicht ohne Stolz die Wiege der Ruhrindustrie nennt. Hinter mir das Hauptportal der Stadthalle, in der die 12. Westdeutschen Kurzfilmtage über die Bühne gehen werden. Und gleich nach unserer Anreise gibt es so etwas wie eine Überraschung.
Ja, Überraschung. Das war nämlich ein Ausschnitt aus einem Bericht des DDR-Fernsehens von 1966. Hat aber auch etwas mit dem diesjährigen Festival zu tun, erklären wir an späterer Stelle. Denn wie die Atmosphäre heute im westlichen Ruhrgebiet ist, vor allem nach dem Disput im vergangenen Jahr mit neuer Leitung, das weiß mein Kollege und Filmkritiker Matthias Dell, der für uns vor Ort ist. Matthias, es sind die mittlerweile 71. Kurzfilmtage. In diesem Jahr gibt es eine neue Leitung. Filmkuratorin und Historikerin Madeleine Bernsdorf folgt auf Lars-Henrik Gass, hat das Festival viele Jahre geleitet. Was heißt das jetzt fürs Festival?
Also was zu spüren war gestern Abend bei der Eröffnung, ein anderer Ton, eine andere Art und Weise zu leiten vielleicht auch, weil sehr stark das Team nach vorne gestellt wurde. Was aber noch offen bleibt, ist, wie sich die renommierte Kuratorin und Historikerin Madeleine Bernsdorf durch eigene Setzung von dem Vorgänger Lars-Henrik Gass unterscheiden wird oder nicht. Das ist, glaube ich, in dieser Ausgabe noch gar nicht so richtig auszumachen, denn die Neubesetzung kam eher kurzfristig, wie Madeleine Bernsdorf in unserer Filmsendung Vollbild am Samstag erzählt hat.
Meine Kollegin Susanna Vollheim, die kaufmännische Leitung macht, und ich, wir sind seit Anfang Januar hier tätig. Aber natürlich macht sich ein Festival nicht in, was sind das jetzt, 4 Monate. Also da sind viele Entscheidungen schon vorher, und ich habe mit Lars-Henrik Gass schon seit nach dem letzten Festival, also seit Mai, zusammengearbeitet. Wir haben einige Sachen zusammen entwickelt. Einiges habe ich auch gesetzt, würde ich sagen.
Genau, was ich mit dem neuen Ton meine, kann man da vielleicht auch so ein bisschen raushören. Es geht um kollektives Zusammenarbeit, eine Doppelspitze. Es klingt auch in der Anmutung weniger breitbeinig, wie gestern jemand nach der Eröffnung zu mir sagte. Aber ihre Handschrift kuratorisch und festivalmäßig wird sich eben erst in den kommenden Jahren zeigen, weil eben vieles noch von Vorgänger Lars-Henrik Gass geplant worden ist.
Aber vielleicht nochmal konkret, inwiefern hat sich der neue Ton gestern Abend schon bei der Eröffnung im Kino Lichtburg gezeigt? Du hast ja gerade gemeint, er sei spürbar gewesen.
Na, es war eine sehr entspannte Veranstaltung, ich würde fast sagen, unterspannt. Zwei Honorationen reden aus Stadt und Land, ein paar Worte von Madeleine Bernstorff, ein bisschen Programmvorstellung. Und dann war es das eigentlich nach 45 Minuten schon. Der Vorgänger, Lars-Henrik Gass, hat dieses Podium ja immer genutzt für große Auftritte mit filmpolitischen Reden. Das war hier eben deutlich anders. Mir wäre ein bisschen mehr Spannung vielleicht auch lieber gewesen. Aber andererseits muss man auch sagen, wenn man so ein paar Festivaleröffnungen mitmacht bei solchen Festivals, da ist der Überschuss an Performance und Auftrittswillen führt nicht immer dazu, dass es auch gelungene Veranstaltungen sind. Insofern kann man auch diese unterspannte Kürze sehr mögen. Was ich dabei auch sagen würde, was da so ein bisschen drinsteckte, auch in den Reden klang das ganz vorsichtig an, dass eben so eine gewisse Erschöpfung, Ermattung spürbar war, weil das Festival im letzten Jahr eben zum Gegenstand der politischen Grabenkämpfe um den Israel-Palästina-Krieg geworden ist.
Wie hat sich das geäußert? Also kannst du den Konflikt, den das Festival hatte, nochmal beschreiben?
Na, Lars-Henrik Gass hatte sich nach dem terroristischen Überfall vom 7. Oktober 2023 solidarisch mit Israel positioniert, das aber leider in einem Ton gemacht, der in diesem seit Jahrzehnten existierenden Konflikt die Gegenseite insofern getriggert hat, dass es dann zu Boykotten kam und Aufrufen gegen ihn auch. Und alles, was daran falsch ist, würde ich trotzdem sagen, dass man als Leiter eines Festivals halt anders kommuniziert als ein Privatmensch, der sich dann irgendwie Scharmützel in sozialen Medien liefern kann. Mhm. Und gerade weil Festivals ja in diesen schwierigen Zeiten die Orte sind, an denen überhaupt quasi Verbindung hergestellt werden kann, weil man eben nicht über Politik streitet, sondern nur über Kultur oder Kunst und das irgendwie nicht so krass ist. Und das ist schon zu sehen, natürlich auch haben wir auch öfter ein Programm gehabt, ja zu sehen, wie weit praktisch dieser Krieg Israel, Gaza, Palästina da in die ganze Kulturszene reingefahren ist, Leute entzweit hat, die eigentlich jetzt angesichts der Rechtsdrift der globalen andere Probleme haben müssten. So. Aber ich glaube, würde trotzdem denken, ein Festival hat da eben so schwer, wie das alles ist, eigentlich die Verantwortung, auch in diesen schwierigen Lagen Brücken zu bauen. Und jetzt würde ich sagen, klang das so ein bisschen mit dieser Erschöpfung, Ermattung so, dass da vielleicht ein Prozess des Heilens und auch späteren Wiederzusammenkommens begonnen werden kann.
Die Nerven liegen nicht mehr blank. Es wäre wünschenswert. Dann lass uns doch aufs Programm schauen. Was bieten denn die Kurzfilmtage?
Na, mit einem Blick könnte man sagen, dass sehr viel Historie da ist, weniger Gegenwart, vielleicht auch infolge der Verwerfung, das kann ich jetzt nicht sagen, aber die historischen Sachen sind auf jeden Fall auch nicht uninteressant. Es gibt zum Beispiel das sogenannte Thema, das ist also der große Schwerpunkt, und da geht es um die Filme der DDR, die in Oberhausen waren. Umwege zum Nachbarn heißt diese Reihe, was darauf anspielt, dass die Kurzfilmtage lange Zeit mit dem Untertitel Weg zum Nachbarn für sich warben und damit explizit auch in dem Kalten Krieg damals den Östlichen, also die DDR, meinten. Und der Austausch war trotzdem nicht schwierig, das hat nicht immer gut geklappt und der Ausschnitt von Beginn, den wir da gehört haben, dieser Außenreporter, das ist Gerhard Scheumann, der zusammen mit Walter Heinowski ein berüchtigtes DDR-Propagandafilmpaar gebildet hat. Und die haben eben 1966 mit Wink vom Nachbarn einen Film gemacht. Und das Lustige war die Motivation, nämlich Rache, wie Kurator Felix Mende bei der Eröffnung erzählt hat.
Konkreter Auslöser war, dass ein Film, den die DDR eingereicht hatte, nicht genommen wurde, Kommando 52. Und das hat man zum Anlass genommen, ein Filmteam nach Oberhausen zu schicken und so eine Art allumfassende Schmähkritik des Festivals dort fürs Fernsehen zu produzieren, in dem alle Konflikte auf den Tisch kommen, die sich über die letzten Jahre so aufgestaut haben.
Und das ist dann schon lustig zu sehen, weil natürlich wurde gestern Abend, als der Ausschnitt gezeigt wurde, sehr viel gelacht im Publikum. Das heißt, das, was früher ein krasser Konflikt war, kann jetzt irgendwie belächelt werden. Und es ist ja auch interessant, heute hat man andere Konfliktlagen, wo dann irgendwie Boykotte durchkommen. Dieser Versuch des DDR-Fernsehens, dann auf quasi die Ausladung mit einer besonders fiesen Reportage zu reagieren, der hat nicht so gut geklappt. Aber auch damals ging es irgendwie ums Brückenbauen. Und dass es heute geglückt ist, macht vielleicht ein bisschen Hoffnung für andere Konflikte, die unsere Gegenwart bestimmen.
Das wäre schön. Dann herzlichen Dank. Danke dir, Matthias, für den Überblick.
Bitte sehr.
Bis zum 4. Mai finden die 71. Internationalen Kurzfilmtage in Oberhausen statt. Mehr zum Programm und den Tickets finden Sie über kurzfilmtage.de und mehr Berichte bei uns im Deutschlandfunk Kultur gibt es unter anderem morgen im Fazit ab 23.05 Uhr.
Das Lesen der anderen.
Ja, und da besprechen wir immer ein Magazin, eine Zeitschrift, das gerade erschienen ist. Und aktuelle Essays und wissenschaftliche Aufsätze findet man im Magazin Pop, Kultur und Kritik. Erscheint zweimal jährlich und wir schauen auf die Frühjahrsausgabe mit Mitherausgeberin und Juniorprofessorin in Essen für Kultursoziologie. Elena Bergeroff ist jetzt bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Ja, Sie haben den Musiktext unter dem Titel Shed Theory und die neue Trap-Ästhetik geschrieben. Es geht ja um so eine Art Rückzugsort. Shed heißt ja übersetzt Scheune und es geht um weißen Rap. Aber nochmal in Ihren Worten, was ist unter der Shed Theory zu verstehen?
Ja, Shed Theory ist ein junges Rap-Kollektiv aus Upstate New York und es ist ein relativ junges Kollektiv. Also es besteht gerade mal seit ein paar Jahren. Das könnte man so der Richtung Trap zurechnen, also eine Unterform des Rap. Und genau, wir können das ja mal aufdröseln. Shed Theory, also Shed, Sie sagten es ja schon, die Hütte. Und es ist jetzt ganz interessant, dass sich ein Trap-Kollektiv jetzt der abgelegenen Hütte im Wald zuwendet, weil normalerweise kennt man das ja aus dem Rap, dass man eher Umgebungen wie Plattensiedlungen, Parkhäuser, Bahnhöfe und ähnliches hat als Orte. Und jetzt wird hier also die Hütte im Wald, also generell denke ich ein popkulturell aufgeladener Ort auch, wieder wichtig und attraktiv.
Mhm. Und warum? Also es klingt weniger politisch, sondern auch irgendwie ironisch, vielleicht auch dazu nochmal gesagt. Trap, das beschreibt ja auch eher eine ja düstere, grimmige, ich würde fast sagen minimalistische Stimmung, wenn es um das Hip-Hop-Genre geht. Also wie passt das mit der Ästhetik des Traps zu dieser Shed Theory zusammen?
Ja, Sie sagten schon richtig, also Trap ist eine Richtung, genau, die ist Anfang der 2000er in den USA im Süden entstanden und hat so eine gewisse düstere Grundstimmung. Also das Trap House ist sozusagen ja als Falle zu verstehen oder auch als das Haus, in dem Drogen verkauft werden. Das heißt, Drogen spielen als Referenz eine sehr wichtige Rolle. Die Stimmung im Trap könnte man so als abgelöscht, vielleicht als schwach, als irgendwie auch vom Sound her leiernd beschreiben, also auch unter Einsatz von Autotune gerne, also der Verfremdung der Stimme. Und welche Rolle spielt das jetzt also bei Shed Theory mit der Hütte? Also, wie gesagt, es ist so ein Motiv, das wir eigentlich gut kennen, generell so aus der Zivilisationskritik. Also die abgelegene Hütte im Wald ist attraktiv als ein Ort, der sozusagen als Kritik der Entfremdung, Kritik der Moderne vertraut ist. Also man denke an Henry Thoreau oder an Ernst Jünger oder auch an Ted Kaczynski, also solche Figuren. Und jetzt wird es eben an unerwarteter Stelle wieder wichtig mit der Hütte, eben im Rap-Kollektiv. Und das erzeugt so eine ganz interessante Spannung zwischen also der Trap-Ästhetik, zwischen dieser Drogenaffinität, die wichtig wird. Bei Shed Theory sind auch Bezüge auf Internetkultur sehr wichtig, auf Mode, auf High Fashion und ganz besondere Modemarken wie Magella oder Balenciaga. Und da scheint jetzt erstmal diese Hütte im Wald gar nicht reinzupassen. Aber diese Hütte spielt auch eine Rolle einfach als Treffpunkt für die Band. Also es gibt diese Hütte tatsächlich in Upstate New York und dort trifft sich die Band, um zu musizieren, um zu proben und macht in dem Zuge eben diese Hütte zu so einer Art magisch aufgeladenem Ort und zur Zentralreferenz der ganzen Band.
Also über dieses Phänomen der neuen Trap-Ästhetik und natürlich auch über diese Gruppe, die Shed Theory, kann man noch natürlich viel mehr darüber diskutieren. Aber wir haben noch ein anderes Thema, einen anderen Text, den ich mit Ihnen gerne besprechen wollen würde. Nämlich Ann-Kathrin Kohut, die analysiert das Prompten, also ja bezeichnet die Praxis der KI, präzise Anweisungen zu geben und dann ja hoffentlich kreative Outputs zu bekommen, ist ja ein großes Thema, verführt immer zu so einer, ich sag mal, Effizienzsteigerung, aber wie hilfreich ist das Prompten?
Ja, das Prompten ist umso hilfreicher, je präziser und spezifischer der Prompt formuliert ist. Ne? Also der Prompt ist ein Befehl, den ich in die KI eingebe. Ann-Kathrin Kohut schreibt vor allem über ChatGPT. Und das Prompten, das ist so ihre Hauptthese, das wird zu so einer Art Kulturtechnik der Gegenwart, weil es einfach zu einem immer selbstverständlicheren Bestandteil unseres Alltags wird. Also ich kann als Prompt in ChatGPT eingeben, gib mir bitte das beste Rezept für Sauce Hollandaise. Aber auch, kannst du bitte mal meinen Textkorrektur lesen und das Argument schärfen. Also für unterschiedlichste Anliegen können wir Befehle, Prompts eingeben. Und je besser die formuliert sind, desto besser das Ergebnis. Und deswegen wird also das Prompten auch zu so einer Art Kunst, ja, also Kunst der Formulierung und Kunst des Befehls. Befehls.
Aber welche vielleicht auch Fallstricke oder Herausforderungen ergeben sich dadurch? Also wird das auch durch den Text ersichtlich?
Ja, also eine übliche Herausforderung besteht natürlich darin, und da werden natürlich vor allem, Leute gar nicht müde, das immer wieder zu erwähnen, ist, dass die KI einem das Denken nicht selbst abnehmen sollte. Aber Anne-Kathrin Kohut, die Autorin, argumentiert ein bisschen anders. Und zwar sagt sie, dass eigentlich dieses Risiko, dass die KI jetzt einem das Denken abnimmt, gar nicht so groß ist, weil das Prompten immer schon so ein Interaktionsprozess ist zwischen mir und der KI. Das heißt, ich passe mich der KI an und formuliere den Prompt schon so, dass sie vermutlich versteht, was ich meine. Und die KI passt sich wiederum an mich an. Also sie nimmt ja meine Redeweisen, meine Denkweisen an. Und insofern haben wir es da wirklich mit so einem Anpassungsprozess zu tun, mit so einer Art Dialog.
Also sie ist eher eine Fürsprecherin, wenn ich das jetzt heraushöre. Was ich spannend fand, war nochmal der Aspekt der Interaktion, den Sie gerade genannt haben. Denn ich kenne viele Menschen, die ChatGPT nicht nur nutzen, um ihre Aufsätze zu korrigieren oder sich ein Rezept zu suchen, sondern auch tatsächlich emotional als eine Art Freund beschreiben, der ihnen ja im Leben hilft. Geht es auch in dem Text um solche, ja, wenn man so will, ethische Fragen?
Absolut. Also was Kohut stark macht, ist nicht nur diese technische Dimension, sondern diese affektive oder emotionale Dimension. Also einerseits hat man fast so eine narzisstische Kränkung, weil man merkt, okay, die KI ist irgendwie klüger, die ist schneller, die ist kreativer als wir selbst. Genau. Und andererseits fühlt man sich wie so eine souveräne Auftraggeberin, die quasi Anweisungen gibt. Ja, mach mir das, gib mir das. Gleichzeitig kriegt die KI natürlich sehr ungefiltert auch unsere Zweifel mit, unsere Fragen. Also sie erfüllt fast so eine therapeutische Funktion. Und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber ja, man hat das Gefühl, die KI kennt einen sehr gut. Also sie kennt die Interessen sehr gut, aber auch Zweifel und geheime Obsessionen. Mhm. Und stellt sich immer mehr auf diese Persönlichkeit ein.
Also zwei sehr interessante Texte, und darüber hinaus gibt es noch vieles mehr zu lesen in der Frühlingsausgabe Popkultur und Kritik als E-Journal für knapp 17 Euro. Das Jahresabonnement, das liegt bei 30 Euro. Alle Infos gibt es über pop-zeitschrift.de. Und ich sprach mit Elena Berikow, Mitherausgeberin des Magazins. Vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne.